Leben ein paar mutige Entscheidungen getroffen haben und einige Sachen ein bisschen anders gemacht haben, um erfolgreich zu werden. Und ich freue mich wahnsinnig auch auf den heutigen Gast. Wenn du jetzt live zuschaust bei Facebook, hast du das große Glück, du kannst kommentieren und Fragen stellen und kannst direkt oder den Audio-Podcast bei iTunes oder Spotify oder Deezer, dann genieß es einfach und freu dich über die heutige Folge. Für die, die jetzt gerade live bei Facebook sind, gebt mir doch mal einen Daumen nach oben, gebt mir doch mal ein kurzes Kommentar, von wo ihr zuseht vielleicht, dass ich mal weiß, wo ihr gerade seid und ich weiß, dass die Technik hier richtig gut funktioniert zum Live-Video. Und ja, ich bin gerade hier in Heilbronn bei meinem heutigen Interviewgast zu Hause, komme hier gerade aus Stuttgart oder noch weiter weg, bei Balingen war ich, hatte hier einen Trainingstag bei einem Kunden und bin jetzt hier auf dem Heimweg direkt bei ihm zu Hause vorbeigeschneidert, hat mich hier warm empfangen bei Lecker Tee und ja, ich freue mich sehr auf das heutige Gespräch mit meinem Gast Burak Kallmann.
Hallo lieber Kerim, ich freue mich, dass du heute hier bist, ja, bei mir zu Besuch. Und ich bin gespannt auf deine Fragen.
Mein lieber Burak, ich freue mich sehr. Und ja, gib uns doch mal einen kleinen Einblick in dein Leben, was du machst. Du bist ja Buchautor, hast gerade dein eigenes Buch veröffentlicht, das richtig, richtig guten Anklang findet, weil es auch ein Thema ist, das noch nicht sehr stark behandelt ist. Du bist Trainer für mehr Gehalt und Erfolg im Beruf. Das heißt, du coachst und hilfst Menschen bei den Gehaltsverhandlungen, hilfst ihnen dabei einfach, das zu verdienen, was sie auch wirklich verdienen letzten Endes. Und mich interessiert einfach mal, wie bist du dahin gekommen? Du hast ja selber eine sehr, sehr erfolgreiche Karriere im Konzern gemacht, im Corporate-Bereich und ja, hast auch schon eine Mega-Position für dein junges Alter und auch ein Mega-Gehalt für das Alter und hast diese ganzen Trips und Tricks zusammengefasst in deinem Buch, in deinen Trainings und gib uns mal so einen kleinen Einblick, ja, wie kam es dazu, wo kommst du her, wie bist du dazu gekommen, das zu machen?
Ja, sehr gerne. Danke auch für das tolle Intro. Ich fühle mich sehr geschmeichelt. Ja, ich habe wie jeder andere wahrscheinlich da draußen brav die Schule besucht und am Ende hat man mir gesagt, hey, eine Ausbildung musst du machen, du brauchst eine Ausbildung. Ohne Ausbildung bist du in Deutschland nichts wert. Das habe ich natürlich auch gemacht, habe den Beruf des Werkzeugmechanikers damals gelernt und habe dann auch dort nach der Ausbildung direkt begonnen, dort zu arbeiten und habe aber auch dort sehr früh festgestellt, Kerim, du kennst es vielleicht auch, dass es Menschen gibt, ja, die schaffen sich tagtäglich einen ab, geben Gas, sind fleißig, ja, gehen die Extrameilen, aber auf der anderen Seite gibt es wiederum andere Menschen, die machen ein paar andere Sachen richtig. Und trotz dessen, dass sie vielleicht weniger hart arbeiten, kommen die irgendwie weiter. Ja, warum? Weil sie sich einfach besser verkaufen. Ja. Und das habe ich recht schnell festgestellt und habe mir dann gedacht, hey, Burak, wenn du auch so schnell vorankommen willst, dann musst du in dem Bereich besser werden. Und habe mir dann überlegt, okay, wie machst du das am besten und auch, natürlich auch am schnellsten, habe mir erstmal begonnen, diese Leute zu beobachten, die, wo ich den Eindruck hatte, hey, die machen mir so einen kompetenten Eindruck, obwohl ich eigentlich noch nicht mal gesehen habe, was die arbeiten, verkaufen die sich schon so gut, dass ich denke, wow, was für tolle Menschen. So, und damit habe ich mich beschäftigt, inwiefern, einmal, indem ich halt, wie gesagt, diese Menschen beobachtet habe, ich habe versucht, Menschen dieser Art für mich als Mentor zu gewinnen, das ist mir gelungen, ich habe viel gelesen, ich habe viel ja Seminare besucht, Coachings etc., habe viel in meine eigene Bildung investiert, war schon immer sehr, sehr wissbegierig und auch jemand, der die Sachen auch umsetzt. Ja, und das ist unglaublich, wie schnell und wie gut das funktioniert hat. Binnen kürzester Zeit, ja, das nachdem ich die Entscheidung getroffen habe, das sind vielleicht 5 Jahre her, habe ich es geschafft. Ja, bin mittlerweile Projektmanager im Automobilumfeld, habe dort ein Budgetvolumen im dreistelligen Millionenbereich. Also tue da mittlerweile fast 250 Millionen an Budget bewegen, habe dort, ja, laut Gehaltsvergleichen bin ich besser bezahlt als 97% aller Vollzeitangestellten in Deutschland und jetzt natürlich die große Frage, wie kam es zu dem Thema Training und Coaching? Ja,
das interessiert mich am meisten. Ja. Weil gerade wenn du ja im Beruf sehr, sehr erfolgreich bist, Ist ja spannend, dass du sagst, okay, ich mache noch was darüber hinaus. Und was motiviert dich da gerade auch anderen zu helfen und Menschen dabei zu helfen, das zu verdienen, was sie verdienen?
Ja, also zum einen weiß ich, wie das sich anfühlt, wenn man das nicht bekommt. Das macht keinen Spaß, ja. Irgendwann fällt dir auch die Motivation und so eine innere Kündigung ist das Schlimmste, was dir passieren kann im Job. Und zum anderen war das so, dass ich quasi durch mein Umfeld dazu gekommen bin. Was heißt das konkret? Ich meine, du weißt das auch, wenn du jetzt plötzlich ein anderes Auto fährst, öfter in Urlaub fliegst, auch in andere Orte und dann in den Neubau umziehst, macht sich ja irgendwie bemerkbar. Und dann kam der eine oder andere zu mir: Hey Burak, wie hast du das geschafft in so kurzer Zeit? Warum hast du jetzt schon wieder ein neues Auto? Warum fliegst du jetzt schon zum dritten Mal dieses Jahr in Urlaub? Und ich so: Hey, ist halt so. So und so habe ich, dass ich habe halt hart dafür gearbeitet und das gemacht. Okay, kann ich das auch schaffen? Kannst du mich da unterstützen? Ja, gerne. Und dann kam der erste: Ja, ich habe eine Gehaltsverhandlung, kannst du mir helfen? Ja, mach das und das. Und das hat dann funktioniert. Ergebnisse, ja. Und dann kam quasi der nächste: Du hast doch dem Stefan neulich geholfen. Ich habe auch bald ein Gespräch. Kannst du mich da mal drauf vorbereiten? Habe ich auch gemacht. Auch das hat funktioniert. Und dann: Hey, Burak, mega, mega geil. Meine Freundin hat jetzt nächste Woche ein Gespräch. Und das ging so in meinem Umfeld wie so eine Lawine rum, ja. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht: Wow, krass, dass ich da den Menschen so helfen kann. Ja, das habe ich in dem Moment selber kaum glauben können. Und es gab halt einmal einen Moment, wo jemand nach der Verhandlung direkt hierher gekommen ist, hat dann geklingelt und ich habe dann die Tür aufgemacht und er stand mit so einem Obstkorb vor mir, mit so einer Weinflasche in der Mitte und ich habe dann mir gedacht: Wow, wie groß muss der gefallen sein, den ich ihn hiermit getan habe, dass er sich so zu Dank verpflichtet fühlt, dass er dann hier das Gefühl hat, das machen zu müssen. Und das hat mich dann dahin bewegt, dann funktioniert, Ergebnisse, Menschen sind glücklicher damit, ja. Dann habe ich gedacht: Hey, da muss ich raus an die große Masse damit und das hat mich dann dazu bewegt.
Kannst du es überblicken, wie vielen Menschen du jetzt schon so geholfen hast, insgesamt, so im direkten? Das indirekt mit deinem Buch ist wahrscheinlich schwer zu messen,
Ja.
aber gerade so im direkten Gespräch, ob das einfach nur, weil du es gemacht hast, oder ob das Coaches waren, die ja dafür bezahlt haben, so über den Daumen, wie viel hast mehr Gehalt schon geholt?
Also ich sag mal so, ich habe ja mir auf die Fahne geschrieben, ich will 100.000 Menschen bis 2020 zu einer Gehaltserhöhung verhelfen. Wie bin ich dazu gekommen? Ich war mit meiner Frau, Jahrestag, Barcelona, wollen wir da Urlaub machen, da gehört natürlich auch so ein Fußballspiel dazu. Und dort in diesem Stadion, da passen ja 100.000 Menschen rein und an dem Tag war das auch so. Und ich habe die Menschenmasse gesehen und mir gedacht: Wow, so vielen Menschen damit zu helfen, das wäre eine coole Sache. Und das habe ich mir dann auf die Fahne geschrieben und jetzt, um auf deine Frage zurückzukommen, also es ist ja klar, dass ich 100.000 Menschen nicht persönlich coachen kann. Deswegen habe ich ja auch den Podcast und meine Videos, mein Buch etc. Und damit habe ich schon ein paar hunderttausend Menschen erreicht. Und ich habe mir dann gedacht: Okay, wie kannst du das jetzt messen? Ich gehe jetzt mal davon aus, das ist so ein Daumenwert, dass 10% von diesen Menschen damit auch Ergebnisse erreichen. Ja, woran halte ich das fest? Einfach mit den E-Mails, die ich bekomme. So ungefähr jeder Zehnte schreibt: Hey Burak, mega geil, ich habe das erreicht. 22%, also das Höchste, was einer mir geschrieben hat, war 22,5% plus eine Beförderung.
Das ist doch schon mal eine Hausnummer, ja?
Genau, also unter den habe ich nicht mal persönlich gecoacht. Der hat das über einen Podcast und hat halt jede Folge angehört und hat mir auch ein paar E-Mails geschrieben. Ansonsten im direkten Kontakt, wo ich auch sicher weiß, das sind auch so zwischen 30 und 50, wo ich halt direkt eins zu eins gearbeitet habe, ja.
Wir kennen uns jetzt auch schon ein paar Tage und ich weiß ja, wie viel Zeit und Arbeit und wirklich Herzblut du da reinsteckst und dass das wirklich ein Herzensprojekt ist. Ganz kurz für die zuhören, wie heißt dein Podcast, wenn man dich verfolgen will?
Der Gehaltsbooster-Podcast.
Der Gehaltsbooster-Podcast, Titel trifft wie die Faust aufs Auge. Wenn du jetzt jemandem einen einzigen Tipp geben könntest nur und nur diesen einen zum Thema Gehaltsverhandlung, was wäre dieser eine Tipp, den du jedem mitgibst?
Also ich würde sagen, wer sich nicht verkauft, der verschenkt sich. Mhm. Was meine ich damit? Uns wird ja immer beigebracht, vor allem hier bei uns in unserer Gesellschaft und von unserer Erziehung her, bleib bescheiden, fall nicht auf, harte Arbeit zahlt sich aus und Geld ist nicht alles im Leben. Ja, diese ganzen Glaubenssätze, die uns limitieren und die dafür sorgen, dass wir ja einfach warten, dass jemand auf uns zukommt und sagt, hey, super, lieber Burak, oder super, lieber Kunde, oder lieber Lieferant, super gemacht, und ich gebe dir jetzt mal 10-20% mehr. Also ganz ehrlich, wer hat sowas schon erlebt?
Nicht so oft, würde ich sagen.
Genau, und deswegen ist mein Tipp, das ist der wichtigste, den ich geben kann, nicht warten, sondern einfach mal fragen. Ja, und da kann uns gar nicht so viel Schlimmes passieren, als dass vielleicht mal ein Nein kommt. Und selbst wenn dieses Nein kommt, kann ich ja immer noch sagen, okay, lieber Chef, habe ich verstanden, dass Sie das im Moment nicht machen können. Vielleicht habe ich Sie noch nicht überzeugt. Deswegen lassen Sie uns doch mal zusammen überlegen, was muss ich in den nächsten 6 Monaten machen, damit ich dann ein spürbar höheres Gehalt bekomme.
Ja.
So, jetzt kann im schlimmsten Fall passieren, dass er...
Ganz kurz, ich finde ja dieses magische Wort spürbar. Das finde ich, find ich ja ganz entscheidend. Das ist ein ganz entscheidendes, kleines, aber doch sehr entscheidendes Wort.
Genau. Was kann jetzt passieren? Wie gesagt, entweder ich definiere mit meinem Chef Ziele, dann weiß ich aber, was ich in den nächsten 6 Monaten tun muss, um dahin zu kommen, wo ich hin will. Und wenn der Chef Nein sagt und sagt, hey, du kannst machen, was du willst, ich kann dir nicht mehr geben, dann ist das aber auch was, womit ich arbeiten kann.
Dann kannst du überlegen, mache ich das weiter oder mache ich was anderes?
Genau, dann kann ich mit dieser Antwort kann ich arbeiten. Das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass ich halt immer wieder warte und nicht weiß, ob das sich irgendwann auszahlt.
Das heißt, das proaktive Handeln und auch aktiv auf den Vorgesetzten, auf den Arbeitgeber zugehen und nicht mal so forsch zu fordern, sondern einfach zu sagen, lass uns mal drüber reden, was für Möglichkeiten gibt es denn, einfach um auch besser zu wissen, woran man ist, einfach eine offene Kommunikation zu suchen.
Ja, ich bin ein großer Fan von wertschätzender Kommunikation. Ich sage immer, hey, überzeugen bedeutet in meiner Welt, es dem Gegenüber einfach machen, mir ja zu sagen. Ja. Und das mache ich am besten, wenn ich ihn halt wertschätzend behandle, wertschätzend mit ihm kommuniziere, indem ich auch in Vorleistung gehe mit meiner Leistung. Ja. Ich kann ja nicht zu meinem Chef gehen und sagen, hey, lieber Chef, hab mir ein paar coole Dinge überlegt, aber jetzt gib mir erstmal mehr Geld, dann fange ich damit an. Das bedeutet, ich gehe in Vorleistung.
Ja. Verdienen kommt ja immer noch von...
Immer noch von Dienen, genau. Ja. Ich überlege mir, hey, was sind eigentlich die 100%, wofür ich bezahlt werde? Wie kann ich jetzt mal 110% abliefern? Und dann kann ich hergehen und sagen, hey, ich habe 110%, das hier sind die Mehrwerte, die ich über dem hinaus noch bringe. Aus diesem Grund halte ich es für angemessen, dass mein Gehalt auch sich analog zu meiner Entwicklung positiv verändert. Wie sehen Sie das, lieber Chef?
Das heißt auch wichtig, seinen eigenen Wert zu kennen und richtig einzuschätzen, um entsprechend auch dann verhandeln zu können.
Definitiv, ja.
Ist es denn, ich meine, das klingt bei dir immer so nach easygoing Traumkarriere. War das bei dir immer so easygoing, in die Position zu kommen? Oder gab es da auch mal den Struggle dazwischen, die schwierige Entscheidung oder die Momente, wo du, ich kenne ja so ein bisschen deine Story, darum hake ich nach, diese Momente, wo du auch mal so eine richtig mutige Entscheidung treffen musstest?
Ja, definitiv. Also mein größter Traum war es schon immer, weil ich ja auch hier aus der Gegend komme, hört man ja wahrscheinlich auch irgendwo.
Ein bisschen.
Ich wollte immer unbedingt beim Porsche arbeiten. Das war mein allergrößter Traum. Ja. So, ich bin da als Kind immer dran vorbeigefahren, habe gedacht, wow, geil, so schicke Autos, schicke Anzüge. Und meine Mutter meinte damals, hey, ja, habe ich gefragt, was ist das für ein Ort? Ja, das ist Porsche, Luxus, dies, das. Kann ich da auch mal arbeiten? Na, wahrscheinlich eher da unten, und hat auf die Produktionswerkstätte gezeigt, wo die Leute im Blaumann standen. Ja. Und ich wollte es der Welt beweisen, dass es geht, dass ich das auch kann. Und habe es dann auch am Ende geschafft, dass ich den Eintritt dorthin gefunden habe in Form eines Praktikums. Und dort habe ich richtig performt.
Ganz kurz auch erstmal der Punkt, in Form eines Praktikums, erstmal dienen, Vorleistung gehen, erstmal geben, Mehrwert schaffen, bevor ich was raus will, ist ja wieder genau das gleiche Beispiel.
Absolut, ja. Bin da, wie gesagt, reingekommen als Praktikant, habe da mir tagtäglich, also bin auch jeden Tag eine Stunde Auto gefahren dorthin als Student. Das habe ich quasi für das Spritkosten habe ich gearbeitet.
Ja, ja.
Und dann lief sehr gut, wurde dann auch dort übernommen, insofern, dass ich die Thesis dann dort schreiben durfte, wurde ins Talentprogramm aufgenommen. Und dann habe ich sogar ein Jobangebot bekommen dort. So. Und dann habe ich den Vertrag vor mir gehabt. Und zwischenzeitlich hatte sich aber auch der Lieferant, bei dem ich zuvor war, bei mir gemeldet, weil ich dort als Werkstudent auch schon gute Arbeit gemacht habe und habe gemeint, Herr Kallmann, Ihr Studium ist doch bald zu Ende, wie sieht's aus? So, und jetzt stand ich da und das Dilemma war, dass der Porsche mich nie einmal gefragt hat, hey, Burak, wie sieht's eigentlich aus, was willst du hier machen? So, Kallmann, hier, zack, können anfangen, Konstruktion. Ich so, Konstruktion habe ich noch nie gemacht, weil mir bringt's ihnen bei. Ich so, offen gesagt, weiß ich nicht, ob ich das lernen möchte. Was? Wissen Sie überhaupt, was Ihnen da gerade für eine Chance vorliegt? Und irgendwie haben wir gedacht, okay, das ist zwar alles schön und gut, Porsche, keine Frage, ich wollte da ja auch immer hin, aber irgendwie muss ich doch auch Spaß haben bei dem, was ich mache, weil ich bin der Meinung, ich kann nur gut in etwas sein, das mir auch Spaß macht. Und das habe ich nicht gesehen und habe dann lange, lange überlegt, hey, was machst du jetzt? Du kannst jetzt zum Porsche gehen und wahrscheinlich hast du dann ausgesorgt. Wenn du beim Porsche als Ingenieur beginnst, auch in der Konstruktion, verdient man auch schon gut Geld. Oder du gehst jetzt diesen Weg beim Lieferant, wo du zwar bei einem kleineren Unternehmen bist, kannst aber schneller aufsteigen, kannst mehr Verantwortung bekommen. Und ich habe dort direkt mein erstes Projekt, habe ich direkt mehrere Millionen Euro in die Hand gedrückt bekommen als junger Absolvent, habe direkt, glaube ich, in meinem zweiten Arbeitstag oder so, habe ich eine Verhandlung über 3 Millionen Euro geführt. Und das habe ich mir gedacht, geil. Zum Glück habe ich das gemacht, weil dort konnte ich wachsen schneller als beim Porsche an der Konstruktion.
Das heißt, deine Überzeugung und das, was deine Leidenschaft war, hast du quasi deinen Traum, ich sage jetzt nicht aufgegeben, aber du hast so ein bisschen die Richtung verändert. Du hast den Kompass neu ausgerichtet. Und es ist, glaube ich, auch ein mega wichtiges Learning, dass wir uns selbst auch erlauben dürfen, unsere Träume und Pläne neu zu justieren. Wenn wir verändern uns selber und die Bedingungen verändern sich und dann das nicht so durchzuziehen, sondern einfach mal neu den Kompass auszurichten.
Ja, definitiv. Sehr, sehr wichtiger Punkt, den du ansprichst. Wie gesagt, ich habe mir das als Kind immer gewünscht, aber da wusste ich ja nicht, was da im Detail dahinter steckt. Ja. So, und Thema mutig sein, wir müssen immer wieder, also es gibt da so einen coolen Spruch, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Ja. Und damals habe ich zum Beispiel mich immer gefragt, hey, für was mache ich eigentlich diese Ausbildung? Die bringt mir doch gar nichts. Oder ich war immer im Sommer, während meinem Studium habe ich am Band wieder geschafft und habe schwere Karosserieteile geschleppt. Und jedes einzelne Puzzlestück hat mich heute hierher gebracht, wo ich heute bin. Hätte ich die Ausbildung nicht und diese Karosserieteile nicht gemacht, hätte ich dieses Jobangebot nicht bekommen, wäre vielleicht heute beim Porsche, dann wäre ich wahrscheinlich woanders, aber nicht dort, wo ich heute bin. Und ich bin sehr froh, dass ich heute hier bin.
Ja.
Und war das einfach für mich, die Entscheidung zu treffen? Nee, da hatte ich ein paar sehr schwierige Nächte, weil vor allem mein Umfeld mir halt eingeredet hat, hey, Porsche, bist du verrückt, Porsche. Und aber die wussten nicht, wo ich hin will. Die haben meine Welt nicht aus meinen Augen gesehen. Und ich habe mir in dem Moment gesagt, hey, du musst was machen, wo dir Spaß macht, sonst kannst du nicht drin wachsen. Und ich bin ein Mensch, der sehr auf Verantwortung, ich mag das, Verantwortung zu übernehmen. Und das konnte ich halt beim Lieferant machen und nicht beim Porsche.
Ja, super. Das heißt, letzten Endes hast du weniger auf deinen Kopf und mehr auf dein Bauchgefühl gehört. Ja. Der Kopf sagt, das Umfeld sagt, aber dann zu sagen, ich höre auf meinen Bauch. Und da, wo ich einfach für mich dann in der aktuellen neuen Situation das beste Gefühl hatte.
Ja, definitiv, ja. Also klar, es war ein Bauchgefühl, aber dann wiederum hat das auch logisch irgendwo Sinn gemacht. So, hey Burak, guck mal, wo sind eigentlich deine Stärken?
Ja.
Und wenn ich das mir dann logisch angeschaut habe, habe ich auch dann direkt gesehen, hey, Porsche, ja, Großkonzern, und die müssen ja auch bürokratisch unterwegs sein. Warum? Weil so viele Menschen, so viele Prozesse, die kriegst du anders nicht gehandelt. Aber du bist doch ein Mensch, der sehr pragmatisch unterwegs ist. Auch mit der Art und Weise, wie du Entscheidungen triffst und wie du arbeitest. Ist das dann ein richtiges Arbeitsumfeld für dich?
Ja.
Das bedeutet, durch mein Bauchgefühl bin ich erstmal dazu gekommen, diese Entscheidung zu hinterfragen. Ja, Porsche, ist das das Richtige? Und dann, als ich dann logisch mir überlegt habe, dann wurde es auch tatsächlich auch sogar logisch, dann auch hat sich das auch bestätigt.
Ja. klasse und danke auch fürs Teilen davon. Ich glaube, da können sich einige auch ein bisschen Mut holen, da mehr auf ihren Bauch zu hören und einfach auch mal umzudenken und die Richtung anzupassen. War es denn, wenn wir auf das Thema Gehaltsverhandlungen und mehr Gehalt und Erfolg im Beruf zurückkommen, war es denn für dich von Anfang an einfach, Gehaltsverhandlungen zu führen, oder war das auch was, wo du reingewachsen bist, wo du Step by Step auch besser und selbstbewusster geworden bist?
Also der Witz war, dass ich schon immer ein guter Verhandler war, draußen auf der Straße, im Urlaub, beim Möbelkauf, beim
Ich weiß nicht, warum die Türken alle immer gut feilschen können, ich habe keine Ahnung.
Das konnte ich schon immer, ja. Da haben mich meine Freunde immer mitgenommen teilweise, hey, komm mal mit, ich brauche einen neuen Fernseher beim Mediamarkt, ich muss ein Auto kaufen. Aber dann irgendwie beim Chef hat es am Anfang nicht geklappt. Warum nicht? Weil ich hatte auch diese ganzen Zweifel und Ängste, die aber im Nachgang, jetzt wo ich es verstehe, komplett unbegründet sind. So, um mal da ein Beispiel zu geben. Ja, viele haben ja Angst, hey, was ist, wenn ich meinen Chef verärgere? Was ist, wenn er mich nicht mehr wagt? Manche denken, was ist, wenn er mich sogar kündigt? So, und diese ganzen Ängste, die habe ich auch gehabt und die haben dazu geführt, dass ich in diesem Gespräch total aufgeregt war, total einfach auch die falschen Emotionen dabei hatte. Und es finden immer drei Verhandlungen statt, egal ob Gehalt oder einmal die ich in meinem Kopf gegen mich führe. Und diese gleiche Verhandlung, die führt auch der Gegenüber. Und die dritte ist die um die Sache. Und der, wo seine eigene Verhandlung im Griff hat, der gewinnt auch in der Regel die um die Sache. Und das habe ich am Anfang nicht verstanden und saß halt drin und war eigentlich dem Chef ausgeliefert. Und irgendwann habe ich dann gesehen, hey, eigentlich muss ich nur auftreten und das sagen, was ich denke.
Ja.
So, und diese, ich habe ja unbegründete Ängste angesprochen, da habe ich ja gesagt, da gebe ich ein Beispiel, weil das ist mein Lieblingsbeispiel. Das ist nämlich auch die größte Angst, die die meisten Menschen haben. Was ist, wenn ich meinen Chef verärgere?
Ja.
So, und dann gehen sie halt rein und ja, okay, ist ja schon in Ordnung, gehen wieder raus. Ich habe erlebt, dass ein Vorgesetzter mal zu mir gekommen ist und hat gesagt, Burak, Kollege XY schafft jetzt seit 12 Monaten bei dir im Projekt. Ich habe keine Ahnung, was er treibt. Ich habe aber jetzt bald ein Gehaltsgespräch mit ihm. Kannst du mir ein bisschen Feedback geben, dass ich weiß, was ich dem geben kann oder halt auch nicht? Und habe dann erzählt, hey, super Typ, reißt das ganze Projekt hoch und super im Umgang mit dem Kunden, extrem strukturiert. Super Kommunikationsart, perfekt. Hä, was? Das kann gar nicht sein. Reden wir vom Gleichen? Ich so, warum? Ich sehe den ja in erster Linie in den Mitarbeitergesprächen. Und dort hockt er drin, ist komplett immer unvorbereitet, fällt beim ersten Gegenargument gleich um und eine überzeugende Kommunikation habe ich auch nicht erlebt. Da bin ich nicht davon ausgegangen, dass er jetzt auf der Arbeit genau die gegenteilige Eigenschaften an den Tag legt. Das bedeutet, der Chef hat Rückschlüsse aus seinem Verhalten im Gehaltsgespräch auf seine Arbeit übertragen. Das ist auch normal. Das ist dieser Halo-Effekt, den wir kennen.
Mega spannend, ja.
Und das bedeutet, dieser Mensch hat sich gerade damit, dass er sich schützen wollte, erst in die Gefahr gebracht, dass er seine Leistungen in einem noch schlechteren Licht verkauft hat.
Das heißt, das, was wir auch eben hatten, die eigene Leistung kennen und auch kommunizieren. Und gibt ja dieses schlechte Sprichwort, Eigenlob stinkt, aber ist eigentlich falsch, Eigenlob stimmt.
Ja?
Das ist viel, viel wichtiger. Also auch einfach mal selber sich loben und auch dem Chef zeigen, was hast du denn geleistet, was habe ich geleistet? Weil gerade in dem Bereich als Angestellter ist es super, wenn du es leistest, nur wenn es keiner sieht, kannst du nicht aufsteigen. Das heißt, auch sichtbar werden, sich sichtbar machen.
Ja.
Und was ich noch sehr spannend fand, um es nochmal zu wiederholen, was, glaube ich, ein mega wertvolles Nugget ist für alle, diese drei Gehaltsverhandlungen. Ne, in meinem Kopf, im Kopf des Chefs und dann das Gespräch um die Sache. Und das ist ja auch was, kannst du da vielleicht noch einen Tipp geben, bevor wir auf die Fragen, es sind einige Fragen hier gekommen, bevor wir auf die Fragen gehen, wie ich diesen inneren Dialog gewinnen kann? Also wie kann ich diese Verhandlung gegen mich selbst gewinnen, um wirklich mit breiter Brust dann beim Chef zu sein, um dann auch da diesen Mut auch aufzubringen, das zu fordern, was ich in meinen Augen verdiene.
Ja, also ich beobachte oft, dass wenn ich Menschen frage, das ist jetzt egal, ob Gehaltsverhandlung oder nicht, Menschen tun sich grundsätzlich schwer, ihre eigenen Stärken zu sehen. So, wir sind ja so, der Mensch ist ja grundsätzlich ein negativ fokussiertes Wesen. Mhm. Das haben wir noch von der Steinzeit bis heute mitgenommen, weil damals waren wir darauf angewiesen, zu sehen, hey, wo könnten Fehler passieren, wo sind wir schlecht drin, weil da müssen wir aufpassen. Und da mal bewusst zu überlegen, hey, was kann ich eigentlich? So, und wie finde ich das am besten raus? Ich habe da eigentlich so drei Fragen, die man sich stellen kann, um da mal so ein bisschen mehr, ein besseres Gefühl dazu zu bekommen. Nummer eins ist, dass ich mir die Frage stelle, hey, gibt es ein bestimmter Aufgabentyp oder eine bestimmte Tätigkeit, bei der die Leute immer zu mir kommen? Und der Chef dann immer sagt, hey, das macht lieber der Burak. Gibt es beispielsweise Situationen, wo vermehrt immer bei identischen Themen Menschen mich loben oder mich um Hilfe oder Rat fragen? So, und dann kann ich natürlich auch beobachten, ja. Angenommen, ich gebe irgendeine Arbeit ab oder irgendeine Präsentation und dann gucke ich mal, wie reagieren denn die Menschen? Weil wir leben ja in Deutschland und ich komme ja aus dem Stuttgarter Raum, bei uns sagt man nicht gelobt, geschimpft ist gelobt. Und
nicht geschimpft ist genug gelobt.
Genau, und deswegen müssen wir beobachten.
Ja.
Ja. So, das sind so drei Themen, sich zu überlegen, hey, 100% haben wir ja darüber gesprochen, so was könnte jetzt über diesen 110% liegen, dann kann ich mir auch mal mit Kollegen vergleichen.
Ja.
Ich kann ja mal überlegen, okay, ich für eine Tätigkeit so und so lang, wie lange brauchen es die Kollegen, wie ist die Qualität von meiner Arbeit und dann wiederum diese drei Fragen, werde ich nach Hilfe gefragt, werde ich gelobt, gibt es Aufgabentypen, wo Leute vermehrt zu mir kommen, weil ich das gegebenenfalls besser kann wie andere. Und dann zu überlegen, hey krass, ich kann ja Dinge besser wie andere. So, und ich habe noch eine kleine Technik, die passt hier gut rein. Angenommen, ich habe mir da ewig Gedanken gemacht, das habe ich auch im Buch so geschrieben, weil ich weiß, dass Menschen sich das schwer tun. Gibt es eine kleine Hilfestellung, wie ich das schaffen kann, dass ich, wenn ich mir nicht im Klaren darüber bin, was sind so meine Selling Points, gehe ich zu meinem Chef und sage, lieber Chef, wie zufrieden sind Sie mit meinen Leistungen? So, und das ist so eine Suggestivfrage, wie zufrieden, das bedeutet, ich lenke ja den Fokus direkt auf die Situation, wo er zufrieden ist. Das Gehirn prüft gemäß der positiven Teststrategie Aussagen gemäß der Wahrheit nach Existenz.
Ja.
Das bedeutet, sucht, war ich mal zufrieden, und idealerweise findet er das dann auch. Und wenn nicht, dann brauchen wir eh keine Gedanken machen über eine Gehaltsverhandlung, aber ich gehe ja davon aus, dass die Leute, die heute bei dir zuschauen, dass die ja auch Mehrwerte schaffen, dass die an sich arbeiten, sich weiterbilden etc. Deswegen gehe ich davon aus, dass die auch gut auf der Arbeit sind.
Ja.
Und dann bekomme ich das von meinem Chef serviert. So, und das Coole ist, dass da hier auch das Konsistenzprinzip eingreift, und wenn der Chef sagt, hey, Burak, bin sehr zufrieden, du machst das, du machst dies und das und das, und dann brauche ich eigentlich selber gar nicht mehr argumentieren. Dann kann ich sagen, okay, lieber Chef, finde ich super, dass Sie das sehen. Ja, ich habe mir nämlich auch sehr viel Mühe gegeben in den letzten 6 Monaten. Deswegen finde ich das sehr angemessen, dass auch meine Leistung oder mein Gehalt analog meiner Leistung sich positiv weiterentwickelt.
Das ist also, an der Stelle würde ich jetzt nochmal zurückspulen und mir das nochmal anhören, weil das ein richtig guter Tipp war und auch noch wissenschaftlich fundiert und ganz schön clever. Ganz schön clever, der Herr Kallmann. Gab es denn für dich, genau, bevor ich das mache, möchte ich hier ganz kurz auf die Frage kommen, und zwar vom Rainer. Wenn dein Vorgesetzter wenn dein Vorgesetzter sagt, eine Gehaltserhöhung sei aufgrund des bestehenden Tarifvertrags nicht möglich, wie würdest du argumentieren?
Yo, also servus Rainer, grüß dich. Thema Einwandbehandlung. So. So ein Gehaltsgespräch kommt nämlich von ungefähr, keine Überraschung. So, wenn man sich ein bisschen hinhockt und Gedanken macht, dann kommt man eigentlich selber sehr schnell auf die Ausreden, Einwände, die ein Chef bringen könnte. Und das sind ja immer die gleichen: Tarifvertrag, hier verdienen alle dasselbe, momentan ist die Marktlage angespannt, kommt nächste Woche wieder, ja. Und der Tarifvertrag, ich habe ja auch hier die 5 größten Einwände habe ich hier drin, und Tarifvertrag ist einer davon. Was würde ich da sagen? Und ich berichte auch gleich mal von meiner persönlichen Erfahrung, weil ich arbeite ja auch in Tarifunternehmen. So, und so die ganzen Konzerne zahlen ja Tarif. Und wenn beim Tarif tatsächlich jeder das Gleiche verdienen würde, dann bräuchte man ja auch keine Gehaltsverhandlungen machen. Wie kann man jetzt hier vorgehen? Angenommen, der Chef sagt, ja, Burak, wir sind hier tarifgebunden, hier verdienen alle dasselbe. Sage ich, oh, okay, lieber Chef, kann ich verstehen, dass Sie hier sehr bemüht sind, um ein faires Umfeld zu schaffen. Das hat ja auch seine Vorteile. Ja, ich halte Sie grundsätzlich für einen sehr gerechten Menschen. Ist es aber auch nicht gerecht, einen Menschen, einen Angestellten gemäß seiner individuellen Leistung zu bezahlen? Weil wenn ich mich mit den Kollegen vergleiche, dann mache ich A, B, C besser, habe die und die Ergebnisse erreicht und dadurch haben sie beispielsweise mehr Ressourcen, mehr Kapazitäten, ich entlaste sie stärker und dafür und sie haben mehr Luft. So, und dann kann ich sagen, und außerdem, lieber Chef, ich halte Sie für einen ausgefuchsten Geschäftsmann, ich weiß, der Tarif hat einige Stellhebel, mir fallen so Dinge ein wie Leistungszulagen, freiwillige Zulagen, Überstundenpauschalen und so weiter und so fort, da kennen Sie sich besser aus wie ich und Sie haben ja gerade gesagt, dass Sie sehr zufrieden mit meinen Leistungen sind, deswegen bin ich sehr zuversichtlich, dass Sie das hinkriegen.
Ja. So. Das heißt, Vorbereitung ist die halbe Miete.
Ist die halbe Miete und ich habe sowas Ähnliches gemacht in der gleichen Form und zu mir hat man auch gesagt, ja, Herr Kallmann, Sie sind Projektleiter, Sie verdienen hier EG 13. Ich habe dann das ähnlich so gemacht, habe dann auch das Thema Umgruppierung, weil es gibt ja das Thema Umgruppierung, bedeutet, ich kann ja in die nächste Gehaltsklasse kommen. Ja, nee, das geht nicht als Projektleiter. Und dann habe ich das so erklärt, ich halte Sie für einen ausgefuchsten Geschäftsmann, das ist ein Appell an das höhere Ich. Ja. Das bedeutet, ich halte ihn für etwas Besonderes und er wird versuchen, diesem
Bild von dir gerecht zu werden.
Genau. So, und dann hat das tatsächlich funktioniert und ich habe mir mal den Spaß erlaubt, dass ich ihn dann 3 Monate später auf der Weihnachtsfeier gefragt habe, Herr Chef, jetzt mal unter uns, wie haben Sie das hingekriegt? Sie haben ja gesagt, das funktioniert gar nicht. Ja, Sie sind jetzt Projektleiter 2, wir haben eine neue Stellenausschreibung definiert. Ein Jahr später war ich Projektleiter 3. Also das geht. Ja. Geht. Wenn das Unternehmen will, wenn die Leistungen stimmen, lieber Rainer, geht das.
Also immer nach dem Motto höfliche Hartnäckigkeit.
Ja, ist hilft. So. Ist so.
Definitiv. Vielen, vielen Dank, Rainer, für die Frage. Und ich bin immer mega beeindruckt, was der Burak hier so an Wissen abruft, auch wirklich psychologisch, kommunikativ, fundiert auf der Gehirnforschung basierend und der Kommunikationspsychologie. Finde ich richtig, richtig gut. Dann nehme ich nochmal hier die nächste Frage rein von Simle, whoever that is, mit vollem Namen, so ein Facebook-Kürzel. Im Einstellungsgespräch wird immer wieder gedrückt, sagt sie. Gibt's hierzu ein gutes Argument, weil sie sagt, aufgeben ist ja keine Option, sich immer wieder runterdrücken und klein machen zu lassen.
Ja, also sehr gute Frage. Dass da gedrückt wird, ist ganz normal. So, Simone heißt die liebe Kollegin.
Ach, fantastisch. Danke für den Kommentar, liebe Simone.
So, Simone, pass auf. Dass da gedrückt wird, ist ja ganz normal. Warum? Weil es gibt ja einen Interessenskonflikt. Du willst mehr Gehalt, die wollen Mitarbeiter zum günstigsten Preis. So, angenommen, du kommst dazu, dein Gehalt zu verhandeln, hast mehrere Gespräche geführt und irgendwo stellst du auch fest, hey, das Unternehmen ist tatsächlich interessiert. So, du wirst nie wieder eine so gute Verhandlungsposition haben.
Ja.
Weil wenn du mal dabei bist, dann wird es natürlich schwierig. Und je besser du startest, desto höher kannst du ja kommen. Jetzt wollen die drücken, wie gehe ich hier vor? Ich sage immer, sag doch mal nein. Aber mach es geschickt. So, ich kann auch nein sagen. Und wenn ich das wertschätzend mache, weil viele haben jetzt Angst, dass sie quasi plötzlich leer dastehen, wenn sie zu hart auftreten. Deswegen kann ich auch hart auftreten, ohne, also Nein sagen, ohne hart aufzutreten. Wie sieht es in der Praxis aus? Ich sage immer, das ist die Sandwich-Technik. So ein Trainerkollege von mir, der nennt das sogar Döner-Technik. Und zwar sage ich, das ist quasi Ja-Nein-Ja-Formel. Wie? Ja, vielen Dank, dass Sie mit mir zusammenarbeiten wollen. Ich sehe, ich habe hier ein gutes Gefühl und bin auch sehr zuversichtlich, dass das eine super Zusammenarbeit wird. Nein, im Moment ist das aber noch nicht der Betrag, den ich mir vorgestellt habe.
Ja.
Aber ja, ich möchte trotzdem mit Ihnen arbeiten. Wie können Sie mir da noch ein bisschen entgegenkommen?
Mhm.
Oder wie können wir auf dieser Basis noch zusammenkommen? Mhm. Einmal mal den Ball zurückspielen.
Ja.
So, und dann kann ich da auch so ein paar andere Moves einsetzen, kann ja auch sagen,
ja. Aber ganz kurz hier dazwischen, also die auch wirklich in der Verhandlung die Bereitschaft zeigen, die Verhandlung zu verlassen. Ne, zu sagen, nein, das reicht mir noch nicht. Und wenn hier bei dir nichts geht, dann bist du auch bereit, die Verhandlung von deiner Seite abzubrechen. Also auch wirklich zu zeigen, du bist nicht darauf angewiesen. Du machst es nicht um jeden Preis.
Ich sag's mal so, Kerim, wenn ich das so sage, ich sage ja einmal ja, danke, so nach dem Motto, nein, im Moment ist das noch nicht das, was ich mir vorstelle. Und dann sage ich ja aber am Ende nochmal, aber ich möchte mich mit Ihnen einigen.
Das ist ja wieder mega wertschätzend, was
genau.
Diese wertschätzende Kommunikation. Also nicht hier links, rechts auf die Fresse, sondern wirklich wertschätzend, ohne Druck oder irgendwie Arroganz oder dass es überheblich wirken konnte. Eine klare Grenze aufzeigen, aber immer wieder die Wertschätzung zu zeigen, ich möchte, was geht denn noch?
Genau, wie können Sie mir noch ein bisschen entgegenkommen?
Mhm.
Weil ich möchte hier auch mit einem guten Gefühl bei Ihnen starten.
Mhm.
Und wenn ich jetzt sehe, hey, die probieren es, aber irgendwie klappt es nicht, dann kann ich immer noch sagen, okay, habe ich verstanden, dass Sie im Moment mir nicht mehr zahlen können, oder zumindest nicht das zahlen können, was ich gerne hätte.
Mhm.
Aber wie gesagt, ich habe hier ein gutes Gefühl und ich möchte hier bei Ihnen starten. Ich traue mir zu, dass ich das auch die Leistungen entsprechend abrufe. Deswegen meine Frage, ist das für Sie ein Weg, dass wir jetzt definieren, was Sie von mir in den nächsten 6 Monaten erwarten, damit ich nach der Probezeit ein Gehalt bekomme, das dem entspricht, was ich hier mir heute vorgestellt habe?
Mhm. Ach, ist das gut. Freunde, hört den Podcast und lest sein Buch, bitte Burak. Gab es denn, und erstmal vielen Dank, Simone, für die Frage, gab es denn in deinem Leben eine Situation, die du heute vor Augen hast, wo du besonders mutig warst? Vielleicht neben der, dass du das bei Porsche ausgeschlagen hast, wo du sagst, okay, da war Mut etwas, was mich wirklich nach vorne gebracht hat. Und da war Mut sehr entscheidend.
Also die Situation, wo ich so die größte Portion Mut aufbringen musste, war teilweise auch das beim Porsche, dass ich überhaupt ein Jobangebot bekommen habe. Das war auch sehr spannend. Und zwar war das so, ich meine, klar, ich habe eine super Arbeit gemacht und beim Porsche ist es aber so, dass die übernommen werden, in der Regel über einen Dienstleister erstmal eingestellt werden nach dem Studium. Und ich habe halt mir als Ziel gesetzt, ich will einen Festvertrag. Und ich habe mich da mal umgeschaut und habe gesehen, hey, das kriegen wirklich nur sehr, sehr wenig Leute. Da gab es vielleicht im ganzen Unternehmen, ich habe in der Zeit, ich habe dann war auch aktiv dort, gab es so Praktikantenfußball und so weiter. Ich kannte bestimmt 100 bis 150 Praktikanten in dem einen Jahr, habe ich kennengelernt. Und da gab es vielleicht 2 Stück, die da fest übernommen wurden nach dem Studium. Und ich habe gesagt, ich will auch einer davon werden. Ich will keinen Dienstleistervertrag. Das ist sowieso eine Leihfirma für halt höher Akkreditierte. Und habe gedacht, hey, du gehst jetzt zum Chef. Bin dann zum Chef und habe gesagt, ja, können wir uns mal zum Mittagessen treffen?
Mhm.
Warum? So, ja, ich möchte mit Ihnen mal reden, wie es mit mir hier weitergeht.
Mhm.
Ja, stellen Sie mir einen Termin rein.
Mhm.
So, und ich habe mir gedacht, hey, da kommt es jetzt drauf an.
Ja.
Da muss ich jetzt abliefern. Bin dann hingegangen und habe gesagt,
aber auch ganz kurz hier wieder das Thema proaktiv auf den Chef zugehen.
Ja,
und nicht warten, sondern selber voranpreschen.
Genau, und ganz ehrlich, sogar das Fragen fiel mir schwer, weil hey, das ist ein Top-Manager, der verdient gefühlt 500.000 im Jahr. Wahrscheinlich ist er ungefähr in der Range mit der Verantwortung, wo er hat. Und dass er sich überhaupt mit mir zum Mittagessen trifft, ist ja schon mal
eine Wertschätzung.
Ja. Und jetzt stehst du da und denkst, wow, was mache ich denn jetzt, dass er mich übernimmt? Und dann habe ich ihm gesagt, ja, lieber Chef oder liebe Führungskraft in dem Fall, ich bin ja hier seit einem Jahr und ich möchte hier in diesem Unternehmen weiterbleiben und ja, Sie haben doch ein Angebot. Ich so, ja, über einen Dienstleister und so weiter. Und ich habe halt gesehen, ja, es ist sehr schwierig, hier fest reinzukommen. Ich habe es gesehen, aber ich weiß, dass es ganz, ganz wenig Leute gibt, die das geschafft haben. Für mich bedeutet das, das sind die Besten. Und ich bin der Meinung, ich gehöre da auch dazu. So, das hatte ich mir vorbereitet und der so, wie kommen Sie dazu, das zu sagen? Das kann ja jeder behaupten. Mhm. Und ich so, okay, damit habe ich nicht gerechnet. So, dann sitzt du jetzt dran und denkst so, okay. Dann habe ich so, spontan ist mir dann Folgendes eingefallen, dass ich gesagt habe, passen Sie auf. Ich bin hier erste Generation Gastarbeiterkind. Ich bin hergekommen, ich habe mich alleine durch die Schule gekämpft. Kein Mensch hat mich je unterstützt, hat mir je gesagt, hey, Burak, hast du Hausaufgaben?
Ja.
Und alleine, dass ich studieren konnte, ich habe 3 Jobs momentan gleichzeitig. Mhm. Wenn ich hier fertig bin, gehe ich abends Pizza ausliefern. Und an den Wochenenden gehe ich Möbeln austragen. Und ich habe es härter gehabt wie jeder andere, habe trotzdem die besten Ergebnisse geliefert, habe die Abteilung gerockt und obwohl ich es härter hatte, habe ich die besten Ergebnisse geliefert und deswegen bin ich der Meinung, dass ich zu den Besten gehöre. Der hat gar nichts mehr gesagt, hat sein Telefon genommen, zack. Du, Meier Müller, brauchst du gerade Leute? Ich habe hier einen super Typ. Der ist eine richtige Rakete. Okay, ja, zack, aufgelegt, den nächsten. Du, was weiß ich was, ja, Fritz, da sitzt gerade jemand vor mir, ein Praktikant von mir, richtige Rakete, du musst dir den mal anhören. Dann hatte ich plötzlich 3 Vorstellungsgespräche.
Intern.
Intern, ja. Und da, ich musste mich auch nicht mehr bewerben.
Ja.
Aber erzähl das mal jemand, sag, mach das mal. Das macht keiner.
Ist mutig.
Ja.
Da gehören richtig Eier dazu, als der kleine Praktikant dann dahin zu gehen. Aber es ist wieder das, was du am Anfang gesagt hast, wer sich selbst nicht verkauft,
Der verschenkt sich.
Burak, gab's denn auch eine Situation, wo dich mal der Mut verlassen hat, wo du mal gar nicht mutig warst, wo du dir im Nachhinein gedacht hast, wärst du mal besser mutig gewesen?
Immer wieder.
Hast du so ein prägnantes Beispiel für uns?
Ja, das prägnanteste.
Weil wer jetzt zuhört, denkst du ja bei dem Kleinmann, da läuft alles hier. Läuft alles ohne Schwierigkeiten und ohne diese Bremsklötze dazwischen.
Also zu Beginn so meiner Karriere, wo ich dann auch als Projektleiter gestartet habe, wo ich dann an der vordersten Front war, da musste ich zu Beginn als junger Absolvent, ja, musste ich so direkt mit den Top-Managern von den großen Automobilherstellern um Millionen verhandeln. Und ich meine, so ein junger Ingenieur, ja klar, der bringt auch eine gewisse Dynamik mit, aber irgendwo fehlt halt natürlich die Erfahrung, gerade am Anfang. Und dann saß ich in den Gesprächen und habe mir dann so Sachen überlegt, wo ich dann beim Zuhören in der Diskussion und so, okay, soll ich mich jetzt hier einbringen? Passt das jetzt, was ich sagen möchte? Und dann habe ich dann immer wieder gezweifelt. So, hey, komm, du bist jetzt seit 2 Wochen dabei. Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass du jetzt was bringst, was diese ganzen erfahrenen Top-Manager schon nicht schon lange gewusst hätten? Und plötzlich sagst 2 Minuten später ein anderer und die sagen, wow, super Typ, Fritz, super Tipp. Und so Sachen sind mir gerade am Anfang meiner Karriere immer wieder passiert. Warum? Weil ich gedacht habe, du bist zu jung, du bist zu unerfahren und so weiter. Ja, daher hätte ich ein bisschen mehr Mut gebraucht, aber
das heißt so, der Tipp da draußen, stopp den Bullshit-Dialog in deinem Kopf, was du alles nicht kannst oder darfst, sondern wenn du eine gute Idee hast, einfach raus damit, proaktiv nach vorne. Und ja, ist immer so das Thema, wenn du der Welt sagst, wo du hin willst, dann kann die Welt Platz machen und die Türen aufmachen. Wenn du es nicht tust, dann kann auch keiner aufmachen.
Sehr geil. Ja. Kann ich so bestätigen.
Wenn du nicht klopfst oder klingelst, dann bleibt die Tür halt verschlossen.
So ist es. Ja, sehr cool.
Ja, mein lieber, Abschlussfrage im Lebemutig Live Podcast und unsere Zuhörer und Zuschauer, die regelmäßig dabei sind, kennen die ja auch schon. Wenn du keine Angst hättest, sondern grenzenlos mutig wärst, was wäre das Erste, was du tun würdest?
Boah. Wenn ich grenzenlos mutig wäre, würde ich, glaube ich, meine Familie nehmen, in so einen Autoverleih gehen, so ein Wohnmobil mir schnappen und mal einfach quer durch Europa reisen. Sowas habe ich mir schon immer wieder mal vorgestellt. Das würde ich machen.
Was hält dich davon ab?
Meine Verpflichtungen, ja, die ich momentan habe. Ich bin ja noch angestellt, habe hier vielleicht passt es auch gerade nicht, weil meine Frau noch schwanger ist.
Das
ist nicht
der ideale Zeitpunkt. Das könnte eher das Argument sein, ne? Hochschwanger. Ja, kommt bald das zweite Kind. Herzlichen Glückwunsch nochmal dazu.
Vielen Dank, ja. Aber ich habe es noch vor.
Okay. Das ist ja auch auf jeden Fall was umsetzbar ist.
Definitiv.
Und das ist ja auch immer gerade was ich immer wieder feststelle, bei dieser Frage, dass gerade das Thema Familie, Kinder und diese Verantwortung ja auch dann damit reinspielt und das dann in dem Moment vielleicht gar nicht mutig ist oder ängstlich ist, sondern dass sich die Prioritäten halt auch ein bisschen verschieben dadurch.
Ja, ist definitiv so, ja.
Und bist du der Meinung, vielleicht noch das aufgegriffen, dass die Ehe an sich und auch die dein erstes Kind, dein Sohn und jetzt auch das nächste, verrätst du, was es wird?
Ja, es wird nochmal ein Sohn.
Nochmal ein Sohn? Das ist hier dann geballtes Testosteron im Haus. Inwieweit hat dich das verändert?
Definitiv hat es mich verändert, ja. Also für mich ist das ein Riesenantrieb, weil ich weiß, hey, du bist jetzt nochmal für einen Menschen verantwortlich auch, ja, weil ich habe mal den Satz gehört und das hat mich sehr berührt, jedes Kind ist nur einen Erwachsenen von einem erfolgreichen Leben oder von einem lebenswertigen Leben, von einem schönen Leben entfernt und alles, was es dafür braucht, ist nur einen Erwachsenen, der es halt in diese Richtung lenkt und das fand ich sehr, sehr spannend und deswegen ist das für mich Nummer eins eine Riesenverantwortung und auch ein sehr, sehr großer Antrieb. Mhm.
Definitiv. Das ist ein großartiges Schlusswort, mein lieber Burak. Zum Abschluss noch diejenigen, die dich finden möchten, die dich kontaktieren möchten. Du hast schon gesagt, dein Gehaltsbooster-Podcast, den sich jeder natürlich kostenfrei anhören kann. Was gibt's noch für Möglichkeiten?
Ja, den Podcast.
Wo krieg ich dein Buch?
Genau, ich habe das hier schon mal provisorisch zur Seite gelegt. Also
Zufällig.
Zufällig liegt es hier. Also, Buch Selbstbewusst in die Gehaltsverhandlungen. Es geht um 7 Verhandlungstricks, mit denen Sie jeden Vorgesetzten überzeugen. Und wir verschenken momentan die Erstauflage zum Selbstkostenpreis. Das bedeutet, ihr müsst lediglich euch an den Versand- und Logistikkosten beteiligen. Für das Buch selber zahlt ihr nichts, da verdiene ich kein Geld dran. Ich habe hier, Dirk Kräuter hat was dazu geschrieben, Maxim Mankiewicz, ja, sind sehr begeistert von mir.
Dann würde ich sagen, das Buch ist jetzt offiziell versandt. Ja, vielen Dank.
Gerne.
Dann habe ich auch mein Exemplar gesichert.
Passt. Gerne. Einfach unter gehaltsbooster.de/Buch können wir vielleicht auch entsprechend verlinken.
Das packen wir in die Shownotes, klar.
Und dann ansonsten Podcast, und über sämtliche Social Media Kanäle einfach Burak Kallmann oder Gehaltsbooster eingeben, dann
hauen wir alles in die Shownotes und wer dich live erleben möchte, der kann das tun bei meinem Event. Lebe mutig und gewinne die Kunst, deine Grenzen zu sprengen und zwar bei unserem Termin, ich muss mal wieder hier ein bisschen in die Kamera rutschen, bei unserem Termin in Stuttgart. Ja. Also hier in der Region und in Stuttgart sind wir am 21. Juli, am 21.7., und wenn du mit dabei sein willst und Burak live erleben möchtest mit einem Impulsvortrag zu genau diesem Thema, mehr Gehalt und Erfolg im Beruf und den auch mal greifen willst und ausquetschen willst an dem Tag, dann sichere dir jetzt dein Ticket unter lebemutig.jetzt und es gibt da noch ein paar Prozente, 25% Rabatt auf alle Ticketkategorien mit dem Gutscheincode
Gehaltsbooster.
Gehaltsbooster, ganz einfach, ganz logisch, nachvollziehbar. Und ja, wir freuen uns wahnsinnig, dass ihr mit dabei wart. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt uns bitte einen Kommentar. Wenn euch der Podcast gefallen hat, gebt uns bitte gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes, eine Bewertung bei Spotify oder dieser. Teilt gerne das YouTube-Video, teilt das Facebook-Video, wenn ihr meint, da waren richtig gute Nuggets dabei und richtig gute Tipps, die eure Freunde und euer Umfeld auch erfahren sollte, dann gebt ihnen dieses Video weiter, weil ich glaube, allein in dem Video waren hier 10-20% mehr Gehalt drin, wenn ihr das umsetzt, was er hier kostenlos rausgegeben hat. Mein lieber Burak, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Und vielen Dank für die Einladung hier zu dir nach Hause, nach Heilbronn. Und euch allen danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und das wird sein am Donnerstagabend, wieder 20 Uhr. Und dann dabei der großartige David Solano, Verkaufstrainer, Kommunikationstrainer, und er wird euch das Geheimnis seiner Amigo-Technik mitgeben und wie du eine vertrauensvolle Beziehung zu jedem Menschen damit aufbauen kannst. Da freue ich mich auch wahnsinnig drauf, auf das Gespräch. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Schönen Abend und tschüss.
Ciao, ciao.